Lukas Kapitel 12, Verse 1 bis 12. Hört Gottes Wort. Als sich unterdessen viele Tausende der Volksmenge versammelt hatten, sodass sie einander traten, fing Jesus an, zuerst zu seinen Jüngern zu sagen: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das heißt vor der Heuchelei. Es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Deswegen wird alles, was ihr in der Finsternis gesprochen haben werdet, im Licht gehört werden. Und was ihr ins Ohr gesprochen haben werdet, in den Kammern, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Werden nicht 5 Sperlinge für 2 Münzen verkauft? Und nicht einer von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber selbst die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Fürchtet euch nicht, ihr seid mehr als viele Sperlinge. Ich sage euch aber, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zudem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Und jeder, der ein Wort sagen wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Dem aber, der gegen den Heiligen Geist lästert, wird nicht vergeben werden. Wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten und die Machthaber führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Soweit Gottes Wort. Amen. Gott, unser Vater, lass das Nachsinnen unserer Herzen und die Rede meines Mundes wohlgefällig sein in deinen Augen. In Jesu Namen. Amen. Gerne nehmt wieder Platz. Hattest du vielleicht schon einmal den Wunsch in deinem Leben, auf einer einsamen Insel zu leben? Wir verbinden Inseln manchmal oder vielleicht auch oft mit bestimmten Sehnsüchten, die wir haben als Menschen, zum Beispiel Ruhe, Nähe zu atemberaubender Natur, Frieden. Und ich bin mir bewusst, dass es auch die Gegenseite der Vorstellung einer Insel gibt, nämlich all die Schreckensinseln, die wir uns sehr leicht vorstellen können. Aber wir bleiben mal bei den Trauminseln stehen, die wir leicht verbinden können mit diesen Sehnsüchten. So viel Chaos und Verwirrung würden uns erspart bleiben, wenn wir im Verborgenen vor der Welt an einem wunderschönen Inselort leben könnten. Und im Vergleich zu dieser zugegebenermaßen sehr fantasiegeladenen Vorstellung erscheint unsere Welt so überfordernd. So überfordernd. Und dafür müssen wir gar kein regelmäßiger Konsument der Nachrichten sein. Und manche von euch sind es und manche von euch sind es nicht. Aber Nachrichten hin oder her, wir müssen einfach nur in unser eigenes Leben schauen. Und es ist Beweis genug, denn in unserem Leben finden wir genug Krisen und Bedrohungen. Wir haben mit Unsicherheit zu kämpfen und es gibt genug Panikmomente, denen wir uns zu stellen haben. Jeder von uns könnte jetzt seine eigene kleine Alltagsgeschichte von diesen Dingen erzählen. So sieht die Welt aus und die Frage ist, was genau ändert der Glaube an Jesus eigentlich an dieser Realität? Was ändert der Glaube an Jesus daran? Wir haben eben diesen Abschnitt gehört aus dem Lukas-Evangelium und dort unterrichtet Jesus mal wieder seine Jünger im Christsein. Wie so oft im Lukas-Evangelium haben wir jetzt schon sehr viele Abschnitte gesehen, wo er seinen Jüngern explizit Anweisungen gibt, wie sie als Christen leben sollen. Und der Hintergrund, den er dafür zeichnet, der sieht so gar nicht nach dem Wunsch nach Rückzug auf die Insel aus. Das ist so gar nicht das Szenario, was wir uns in unsere Fantasie einbilden, wenn wir an diese Insel denken. Denn Jesus, haben wir schon im Gottesdienst gehört, ruft seine Jünger nicht zu einem Leben im Stillen und Geheimen. Klostervorstellung hätten wir vielleicht auch nehmen können, auch die gibt es und sie ist sehr, appelliert vielleicht an unsere Wünsche. Aber Jesus ruft seine Jünger nicht zu einem Leben im Stillen und Geheimen, sondern zu einem öffentlichen Bekenntnis vor der Welt. Dort, wo die Menschen sind und wo all die Bedrohungen dieser Welt sind. Als Christ, wenn du heute Morgen hier bist und Christ bist, dann bist du ein Bekenner. Dann bist du ein Bekenner. Das ist eigentlich die zentrale und sehr einfache Forderung Jesu in diesem Text. Der Anspruch Jesu in diesem Text ist sehr leicht. Und müsste ich die Botschaft dieser Verse oder auch die Botschaft dieser Predigt zusammenfassen, dann würde ich das so sagen. Halte dich zu Christus und sei ganz getrost. Halte dich zu Christus und sei ganz getrost. Ganz einfach Zusammenfassung. 3 Punkte dafür. Halte dich zu Christus durch die richtige Furcht. Das Thema, mit dem Lukas diesen Abschnitt einleitet, das ist nicht unser Hauptpunkt hier in dieser Predigt, aber das Thema, schaut nochmal auf diese ersten 3 Verse bitte mit mir, ist das Thema Heuchelei. Heuchelei. Er warnt die Jünger davor. Ein Kommentator sagt es sehr schön, etwas zu lehren, ohne es selbst zu sein. Wir denken vielleicht manchmal, Scheinheiligkeit ist, du sagst eine Sache und dann machst du was anderes. Aber es geht eigentlich tiefer. Hier lehrt diese religiöse Leitung etwas und ist es selber nicht. Es ist noch tiefer. Sie lehren was, ohne es selbst zu sein. Also er sagt, hütet euch vor dem Scheinheiligsein. Und er sagt, es ist wie ein Sauerteig. Scheinheiligkeit ist wie ein Sauerteig. Und was macht ein Sauerteig? Er arbeitet in einem Prozess und durchdringt die Masse sozusagen. Er breitet sich aus im Leben. Scheinheiligkeit frisst sich durch deine ganze Religion, deinen ganzen Glauben. Wenn du scheinheilig bist, dann gibst du was vor, das nicht der Realität deines Lebens entspricht. Und deswegen sagt Jesus dann im Vers 2, es ist nichts verdeckt, was nicht enthüllt werden wird. Also Scheinheiligkeit ist was Verdeckendes. Es gibt etwas vor, was nicht da ist. Und Jesus sagt, das wird aufgedeckt werden. Heuchelei ist zum Scheitern verurteilt, weil Gott am letzten Tag alles enthüllen wird. Das sagt Jesus immer wieder. Es wird enthüllt werden. Das ist die eine Bedeutung hier. Aber es gibt auch die zweite Bedeutungsebene hier. Und zwar sagt Jesus, es bleibt nichts verborgen, was enthüllt wird. Und damit bezieht er sich auch auf die Botschaft der Jünger, die enthüllt wird und bekannt werden wird. Wir sehen eine ähnliche Formulierung auch an anderen Stellen. Und damit sind wir schon mitten im Thema. Worum geht es in diesem Abschnitt? Wenn ihr das euch selber mal denkt, nachdem ihr es gehört habt, vielleicht habt ihr es vorher schon gelesen, dazu ermutige ich euch immer. Es geht letztlich um authentisches Christsein, um Echtsein im Glauben. Authentisches Christsein. Und das beginnt mit der richtigen Furcht. So leitet Jesus das ein. Wovor fürchtest du dich so richtig? Fürchtest du dich vor dem Alleinsein? Davor können wir uns fürchten. Allein zu sein oder allein zu bleiben? Oder vor Geldnot? Darüber haben wir letzte Woche geredet. Geld spielt bei Lukas immer wieder eine große Rolle. Jesus redet viel über das Geld. Angst vor dem Mittellossein? Oder dass andere dich ausgrenzen, das kann eine sehr reale Angst sein. Das Gefühl, ausgegrenzt zu sein, kann uns fertig machen. Wir können uns davor fürchten, vor Konflikten mit anderen oder dass andere uns einfach anfeinden. Aber wir können uns auch fürchten vor Schmerzen und vor Krankheit, die wir nicht kalkulieren können, vor dem Tod letztlich. Vor all diesen Dingen fürchten wir uns und Furcht ist anders als Angst. Angst ist dieses vage Empfinden, nicht ganz klar wovor, aber Furcht ist sehr objektbezogen, Furcht vor etwas. Wir müssen vielleicht die Latte gar nicht so hoch ansetzen, denn wir fürchten uns ständig vor irgendwelchen Dingen. Und manchmal muss es gar keine akute Bedrohung vor den Dingen sein, die unser Leib und unser Leben bedrohen, um uns in große Furcht zu versetzen. Aber egal, ob es was Kleines ist oder was Großes, an das du jetzt denkst, wenn du dich fürchtest vor Dingen, Furcht macht immer etwas Konkretes in unserem Leben, und zwar treibt sie uns an. Denk mal an all diese Furchtsszenarien. Furcht ist ein massiver Motivator. Sie treibt uns an. Sie treibt uns vielleicht weg von Dingen. Sie treibt uns dazu, Dinge zu vermeiden. Oder sie treibt uns dazu, Dinge zu tun. Furcht ist ein Motivator. Und Jesus sagt, dass unser Leben von einer konkreten Furcht bestimmt sein soll. Zwar nicht Menschenfurcht, der das hier gegenüberstellt, und viele unserer Fürchte sind vor Menschen, dem, was sie tun können, sondern Gottesfurcht. Er sagt in Versen 4 und 5, ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Er sagt es ausdrücklich, nicht davor, sondern vor ihm. Und der Kontext hier, werden wir gleich noch sehen, ist feindselig, Feindseligkeit, eine feindselige Welt. Also eine Welt, die sich nicht darüber freuen wird, dass es viele Jesus-Jünger gibt, eine Welt, die sich nicht darüber freuen wird, was die Jünger den anderen erzählen wollen über Jesus, und eine Welt, die unseren Herrn an das Kreuz schlagen wird und danach die Ausbreitung der Jesusbotschaft verhindern wird. Und als Jünger Jesu regt sich leicht Furcht vor so einer Welt. Wenn ich dich in die Welt senden würde mit einer Botschaft, mit einer Übermittlung einer konkreten Ansage, und ich würde dir sagen, die Leute werden dich dafür ganz bestimmt hassen und anfeinden und vielleicht werden sie dich auch töten, dann würde das nicht kalt lassen. Und nun sagt Jesus, aber Menschen können nur eines machen. Menschen können den Leib töten, aber Gott hat unendlich größere Macht. Das ist das Wort, das hier gebraucht wird. Autorität. Was sagt Jesus über Gott? Wir können dem nicht entgehen, was er hier sagt. Gott kann in die Hölle werfen, sagt Jesus hier. Jesus predigt Gericht. Jesus ist überzeugt von einem Richtergott. Und weil Jesus davon überzeugt ist und davon klar und deutlich kundgibt, muss auch diese Botschaft von hier, von dieser Kanzel, von diesem Notenständer aus in dieser Gemeinde verkündigt werden. Wir wären nicht treu gegenüber Gottes Wort, wenn wir es vermeiden würden. Und es wäre nicht liebevoll gegenüber den Menschen, gegenüber denen wir Zeugnis abgeben wollen. Unsere Sünde, deine Sünde und meine Sünde verdienen Gottes Gericht. Nicht nur eine zeitliche Strafe, nicht nur ein Auszeit nehmen und darüber nachdenken und sich bessern, sondern eine ewige Strafe. Und nicht nur an unserem Leib, sondern an unserer Seele. So ernst nimmt Jesus unsere Sünde. Er sagt, fürchtet den, der die Macht hat, sowas zu tun, was kein Mensch euch jemals antun kann. Menschen können euren Leib töten, okay, aber Jesus stellt uns der Ewigkeit gegenüber. Und er sagt, wenn ich diesem Gott bewusst gegenüberstehe, dann ordnet es die Furcht in meinem Leben neu. Denn ich habe Furcht vor allen möglichen Dingen. Und er sagt, wenn diese Furcht euer Leben antreibt, dann kommt die ganze andere Furcht, die ihr in eurem Leben empfindet, in eine neue Ordnung. Es ändert die Einstellung. Es gab einmal einen Mann, der das gut verstanden hat. Keiner von uns kannte diesen Mann. Auch ich nicht, wenn ich nicht von ihm in einem Buch gelesen hätte. Sein Name war, ich glaube nicht, dass ich es richtig ausspreche, aber das ist sekundär, Nguyen Hu Quong. In dieser Predigt werden wir, wie ihr sehen werdet, drei historische Beispiele nennen. Nguyen Hu Quong. Quong war ein vietnamesischer Gemeindeleiter und Diener in der beginnenden Studentenarbeit, der sich nach dem Rückzug der Amerikaner entschieden hat, wisst vielleicht noch, Vietnamkrieg, nachdem die Amerikaner ihren Rückzug aus dem Land angekündigt hatten, entschied er sich trotz großer Bedrohung im Land zu bleiben. Und er wurde dann inhaftiert und in Gefangenschaft wurde dieser Gläubige einmal gefragt, ist Ihnen denn nicht klar, was wir Ihnen antun können? Und er hat geantwortet, und ist Ihnen nicht klar, was Gott Ihnen antun kann? Sie können vielleicht meinem Körper schaden, aber eines Tages werden Sie doch vor dem Richterstuhl Christi stehen, sagte er. Dieser Mann lebte in der Gegenwart Gottes. Er lebte in der Gegenwart Gottes und er war sich bewusst, was das bedeutete. Und das hat seine Furcht radikal neu angeordnet. Das ist das eine. Aber dann sagt Jesus noch was anderes. Schaut bitte mit mir auf den Text in den Versen 6 und 7. Ihr werdet euch noch erinnern. Wir haben es gerade gelesen. Er richtet unsere Augen von diesem schreckenerregenden Bild auf kleine Vögel. Gott, Jesus spricht auf einmal von den Sperlingen, also Spatzen, könnten wir sagen. Und er sagt, Gott sorgt für jeden Sperling, auch für jeden Sperling, der heute um Wiesbaden-Hessloch seine Nahrung sucht. Keinen davon hat er vergessen, sagt Jesus über denselben Gott, über den er gerade das ausgesagt hat. Und sein Argument lautet, wie viel mehr wird Gott für euch sorgen? Die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Ihr seid viel mehr als viele Sperlinge, als viele kleine Spatzen. Was für ein Wahnsinnskontrast. Und ich glaube, dieser Kontrast gibt uns eine ganz wichtige Lehre über Gott und seinen Charakter und über unser Leben mit ihm. Gottes Gericht in der Hölle, ungefiltert, und Gottes Sorge für die Spatzen und die Haare auf meinem Haupt. Es geht genau um diesen Kontrast. Wenn dieser einzigartig mächtige Gott Sorge für mich trägt, dann muss meine Angst weichen. Wenn dieser Gott auf solche Dinge in meinem Leben Acht gibt, dann muss ich keine Angst mehr haben. Egal, wer du heute Morgen hier bist, die Realität ist für uns alle dieselbe. Unser ganzes Leben ist Gott ausgesetzt. Unser öffentliches Leben, das, was andere sehen, und unser verborgenes Leben ist Gott völlig ausgesetzt. Vergegenwärtige dich dessen einmal. Alles in meinem Leben ist Gott vollkommen ausgesetzt. Dem Gott, der solche Autorität hat. Und entweder stehen wir vor Gott als einem gerechten Richter, der alle Geheimnisse meines Lebens durchleuchtet, oder vor einem barmherzigen Erlöser. Und es gibt nur einen Weg, wie Gott statt unser Richter zu sein, unser barmherziger Erlöser wird. Und dieser Weg ist Jesus. Gottes Gericht entgehen wir nur durch Jesus und den Glauben an ihn. Und das verändert unsere Gottesfurcht. Und hier kommt der Punkt, dann schaue ich auf den Gott, der mich eigentlich zerstören könnte und sollte und müsste, wenn er mein Leben wirklich anschaut mit seiner Gerechtigkeit. Der Gott, der mich eigentlich zerstören könnte in der Hölle, ist nicht nur der Gott, der mein Leben aufrechterhält in diesem Moment, sondern der für mich sorgt als liebender Vater. Derselbe Gott, das ist der Gott der Bibel, derselbe Gott. Und dann bedeutet ihn zu fürchten, nicht mehr starre Angst vor ihm als Richter, sondern dann kommen wir wirklich ins Wundern. Dann kommen wir wirklich ins Wundern über seine Größe. Halte fest an Christus durch die richtige Furcht. Das ist das Erste. Und ich glaube, ich könnte auch sagen, nicht nur im Text hier, sondern auch in Priorität. Und das kommt das Zweite. Halte dich zu Christus durch das richtige Bekenntnis. Jesus macht hier in Versen 8 und 9, schaut auf den Text, eine glasklare Ansage. Wer mich vor anderen bekennt, zu dem werde ich mich bekennen. Und wer mich verleugnet, der wird auch verleugnet werden. Und Jesus spricht hier vom Ende der Zeit. Und das ist ein Thema, das sich durchzieht durch den Text. Vielleicht habt ihr das gemerkt. Er spricht von dem großen Tag, dem finalen Gericht, an dem das Verborgene enthüllt wird. Das sehen wir wie ein Faden hier. Erst bei dieser großen Enthüllung in Vers 3, dann bei Gottes Gericht in der Hölle in Vers 5 und jetzt hier, wo Jesus vom letzten Tag spricht, wo er sich zu uns bekennen wird, wenn wir uns zu ihm bekennen. Es gibt viele Dinge, auf die wir stolz sind, die wir nach außen tragen. Das Trikot unseres Teams, für die, die sich für solche Dinge interessieren, und ich weiß, das sind nicht alle. Das Trikot unseres Teams oder die Farben unserer Flagge, also die Flagge unseres Landes. Wir denken vielleicht, wenn wir nicht an solche Dinge denken, an unsere Ausbildung oder unseren Beruf, den wir abgeschlossen haben, unsere Ausbildung. Ich habe hier und dort studiert, ich habe dieses und jenes gemacht und das steht auf meinem Lebenslauf. Und ja, darüber habe ich kein Problem zu reden. Frag mich gerne danach, wo ich studiert habe. Frag mich gerne danach, was ich so gemacht habe in meinem Leben. Ich habe interessante Geschichten und ich rede immer gerne über diese Dinge. Vielleicht sind da auch kulturelle oder soziale oder politische Bekenntnisse, die wir ablegen und nach denen wir gefragt werden oder auf die wir Acht geben, wenn wir uns online repräsentieren, zu diesem und jenem Lebensstil und zu dieser und jener Partei. Wenn man samstagabends durch Wiesbaden läuft, wie ich es gestern gemacht habe, dann merkt man, manche Leute bekennen sich auch sehr gern zu ihrem Musikstil, wenn man an ihrem Auto vorbeiläuft. Nur bestimmte Musikstile interessanterweise. Also es gibt Dinge, die wir nach außen hin raushängen lassen oder gerne zur Schau tragen, wo ihr gerne Bescheid wissen dürft darüber. Dinge, auf die wir vielleicht stolz sind oder an die wir viel Wert hängen. Christsein ist eine öffentliche Angelegenheit. Eine sehr, sehr öffentliche Angelegenheit. Als Christ, sagt der Name, bekennst du dich zu wem? Zu Christus. Und wo zeigt sich das in deinem Leben? Denken wir mal an den Anfang. In der Taufe. Was geschieht in der Taufe? Jesu Namen wird auf dich gelegt, sodass er dort bleibt für ein Leben lang. Jesu Name geht mit dir, wenn du getauft bist. Oder an die Aufnahme in der Gemeinde. Wenn wir hier eine Mitgliederaufnahme haben, dann geben wir ein Bekenntnis ab. Dann bitten wir Leute, bestimmte Fragen zu bejahen. Das ist ein Bekenntnis vor Zeugen. Aber dann, wenn wir weitergehen in einem Leben der Nachfolge, dann werden wir immer weiter zu Bekennern vor anderen. Wie gesagt, wir heißen nicht umsonst Christen. Du trägst Jesu Namen mit dir. Und die Frage ist, sollten andere nicht das Allerwichtigste in deinem Leben erfahren? Sollten andere nicht davon informiert werden, was das Allerwichtigste ist in deinem Leben? Jesus, deine ewige Hoffnung, dein Eckstein, der Grund deines Lebens. Und wenn es nun um die konkrete Situation geht, wie das bei dir in deinem Leben aussieht, dann gibt es da sicherlich Unterschiede. Wir sind in unterschiedlichen Lebenssituationen und es gibt sicherlich unterschiedliche Kontexte. Und da braucht es viel Weisheit, wie genau das Gestalt annimmt in deinem Leben. Und dafür ist der Leib Jesu da, um uns sich gemeinsam dazu zu ermutigen und um Rat zu bitten, wie genau ich Christus am besten vielleicht bekennen kann. Aber die Frage ist für uns alle, was hält uns zurück, den Namen Jesu öffentlich fallen zu lassen? Was hält dich davor zurück? Es geht hier hauptsächlich um das Bekenntnis zu Christus mit unseren Worten, das ist ganz klar. Aber wenn wir weiterdenken, ist unser Bekenntnis auch was anderes. Denk daran, sollen keine Heuchler sein. Und es bedeutet, was zeigt unser Leben von diesem Bekenntnis? Unsere Worte, deine Worte. Redest du Wahrheit? Bringen deine Worte Leben zu anderen? Ist das Vorbild, das du vor der Welt abgibst, eines, das Christus entspricht? Deutet dein Lebensstil auf Jesus und sein Reich? Vielleicht fragt dich einer mal, was machst du so am Wochenende? Was machst du so Sonntagmorgens? Oder andere hören darüber, was du so machst und fragen nach und du hast die Möglichkeit, Christus zu bekennen. Vielleicht fragen dich andere, warum rächst du dich eigentlich nicht? Warum bist du dankbar, auch wenn du in einer sehr bescheidenen Situation bist im Moment? Christus als der Herr und Erlöser unseres Lebens, er wird nicht verborgen bleiben. Auch wenn dieses Bekenntnis mit unberechenbaren Folgen kommt, hier kommt unser zweites historisches Beispiel. Zweite Geschichte. Vor 2 Monaten, im Monat Juni, ungefähr 2 Monaten, wurden 30 Christen oder Mitglieder eines christlichen Dorfes im Bundesstaat Plateau in Zentralnigeria Opfer eines bewaffneten Mobs, die an einem Sonntagabend durch das Dorf gegangen sind und wie wilde einfach Menschen getötet haben. Und seit vielen Jahren ist es im zentralen Teil dieses Landes, wie wir immer wieder hören, Realität für unsere Glaubensgeschwister dort, die zwischen einem christlichen und Süden und einem muslimischen Norden zerrissen sind in diesem Zwischenteil des Landes, stehen unter akuter Lebensgefahr für ihr Christsein sehr oft. Und solche Dinge passieren, und das ist bei weitem kein singuläres Beispiel. Es könnten so viele andere Beispiele aus den letzten Jahrzehnten genannt werden. Absolute Katastrophe. Das schrecklichste Szenario, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Überfallen zu werden von einem Mob, der einfach wie wilde Menschen tötet. Und doch halten diese Menschen an ihrem Bekenntnis zu Jesus fest. Und es ist sehr gut möglich, dass du, lieber Christ, niemals auch nur annähernd vielleicht in so eine Situation, in so eine Gefahr kommen wirst. Gut möglich. Und dennoch musst du deinen Glauben bekennen vor einer feindseligen Welt und vor einem unsichtbaren Feind, der alles tun wird, um deine Hoffnung in Jesus zuschanden zu machen und dein Bekenntnis zu verwässern und dein Bekenntnis klein zu halten. Aber egal, was du in diesem Leben als sein Jünger verlierst, als Jesu Jünger in ihm, und das ist der Punkt, kannst du am Ende nur gewinnen. Denn willst du am Ende nicht, wenn du dir diesen großen Tag vorstellst, auf den unser ganzes Leben hinsteuert, willst du am Ende deines Lebens nicht dastehen und Jesus sagt, oh ja, der gehört zu mir. Er ist unter all den Drohungen, unter all den Anfeindungen, er hat sein Bekenntnis abgelegt. Hat er das immer gemacht? Hat er es mit absoluter Konsequenz gemacht? Hat er es als vollkommener Märtyrer und Heiliger gemacht? Nein, aber er ist standhaft geblieben. Er hat mich vor dieser Welt bekannt. Der gehört zu mir. Willst du das nicht, dass Jesus das sagt über dein Leben? Und Jesus stellt unser Leben wirklich vor diesen großen Tag, vor dieses kommende Ereignis. Und das bedeutet es, vom Ende her zu leben, vom Ende her heute zu leben. Am Ende zählt nur das, dass wir zu Jesus gehören. Haltet sich zu ihm durch das richtige Bekenntnis. Und das führt zu einer Warnung in unserem dritten Punkt, die sehr berüchtigt ist, eine sehr berüchtigte Warnung. Halte dich zu Christus durch den richtigen Beistand, ist unser dritter Punkt. Lukas schließt ihm diese berüchtigte Warnung in Vers 10 an. Die versierte Bibelleser oder Leute, die auch einfach die Evangelien schon mal gelesen haben, vielleicht schon sehr gut kennen. Jeder, der ein Wort sagen wird, sagt Jesus, gegen den Sohn des Menschen, also gegen Jesus, dem wird vergeben werden. Und das schließt er an dieses Bekenntnis und sagt, wenn du gegen den Sohn des Menschen sprichst, dir wird vergeben werden. Dem aber, der gegen den Heiligen Geist lästert, wird nicht vergeben werden. Und die Frage ist, was meint Jesus damit? Was ist diese Sünde? Es gibt nur eine Sünde, über die das explizit mehrmals gesagt wird. Und noch persönlicher gefragt, wer hat diese Sünde begangen? Denn darum geht es letztlich. Viele Christen haben schon mit dieser Frage gerungen, ob sie sich vielleicht dieser Sünde schuldig gemacht haben. Aber Gottes Wort gibt uns wirklich sehr gute Hinweise, wie wir diese Lästerung gegen den Heiligen Geist verstehen sollen. Und zwar hilft es da, wenn wir zu Matthäus und Markus und deren Fassung dieser Aussage schauen. Denn dort trifft Jesus diese Aussage im Zusammenhang mit dieser Kontroverse, die wir vor einigen Wochen hier besprochen haben, wo Jesus vorgeworfen wird, ihr erinnert euch, du treibst Dämonen aus durch den Obersten der Dämonen. Du treibst die Dämonen aus durch den Teufel selber. Also ihm wurde vorgeworfen, du tust dein Werk im Namen Gottes, aber letztlich tust du es im Namen des Satans. Darüber sprachen wir vor ein paar Wochen. Und wenn wir Markus' Version dieser Aussage dort anschauen, dort sagt er in Antwort dann auf diese Kontroverse, wo Jesus diese Sünde gegen den Heiligen Geist beschreibt, dort heißt es, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Hier ist der knackende Punkt. Gegen den Heiligen Geist zu sündigen heißt nicht einfach, ich glaube, ich hätte Jesus hier bekennen können, aber ich wurde schwach. Oder ich habe ihn vielleicht sogar, ich habe ihn mit meinem Leben verleugnet. Ich habe nicht mutig Jesus bekannt. Das ist nicht die Sünde wider den Heiligen Geist. Oder irgendeine andere schlimme Sünde, von der wir denken, es gibt keinen Rückweg. Deswegen zwei Gruppen, ganz wichtige Anwendung. Wenn du bis jetzt auf Jesu Anspruch auf dein Leben gepfiffen hast und es abgelehnt hast, dann gib dir heute Gott sofort Gnade, wenn du im Glauben an Jesus zu ihm kommst und auf ihn allein vertraust. Das ist nicht die Angst, die dich zurückhalten muss, zu Christus zu kommen. Und wenn du als Christ Buße und Vergebung suchst, Gott ist gnädig. Wisse das heute Morgen. Aber diese einzigartige Sünde ist was anderes. Es ist die finale Verwerfung Jesu als eines bösen Verführers. Jesus, ich habe gesehen, was du machst, zum Teufel damit. Das ist die finale Ablehnung. Damit habe ich nichts zu tun, das ist Teufelszeug. Jesus wurde von diesen religiösen Führern als böse dargestellt. Und das verschließt den Weg zu Gottes Vergebung und Erbarmen für immer. Kein Weg zurück, wer in so einem Fall sich findet. Jesus wird final verworfen. Damit habe ich nichts zu tun. Das ist die Warnung. Aber der Abschnitt endet schließlich mit einer deftigen Ermutigung. Es ist nicht nur die Warnung, die hier ausgesprochen wird, die nicht sich richtet an ängstliche Christen, die sich fragen, habe ich Christus nicht genug bekannt? Oder vielleicht die sich fragen, hey, kann ich zu Jesus kommen? Ich habe ihn immer verworfen, ich habe als Atheist gelebt und kann Jesus mich annehmen? Absolut. Das war eine andere Warnung und das ist eine klare Warnung, die sich an diese religiösen Führer vor allem gerichtet hat. Aber er endet mit einer Ermutigung, denn das Werk des Heiligen Geistes ist nicht nur Warner zu sein in deinem Leben, sondern er ist der, der dir hilft, Jesus zu bekennen. Jesus gab dir, lieber Christ, seinen Heiligen Geist, damit du weißt, dass du nicht alleine bist auf dem Weg in die Herrlichkeit. Jesus gab uns seinen Geist, damit wir nicht alleine sind, damit wir Jesus bezeugen können. Wir dürfen nie vergessen, wenn wir an den Heiligen Geist denken, denkt immer daran, er ist der Heilige Geist unseres Herrn Jesus Christus. Es ist sein Geist. Und wo der Geist am Werk ist, wird Jesus groß gemacht. Das ist das Werk des Geistes. Und so sagt Jesus zu ihnen hier, wenn ihr um meines Namens willen vor euren Anklägern steht, sorgt euch nicht, was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist wird es euch lehren. Er ist euer Beistand. Wir hörten jetzt schon zwei historische Beispiele und die Frage ist am Ende dieser Predigt, was ist das dritte? Wir haben gehört von Christen aus Vietnam und aus Nigeria, die unter größter Anfeindung lebten und doch zu Christus hielten. Was ist das dritte historische Zeugnis? Du, dein Leben ist das dritte Zeugnis. Dein Leben, lieber Christ, es gibt Momente in deinem Leben, wo du dich fürchtest und Angst hast, ausgelacht zu werden für deinen Glauben. Vielleicht musst du manches für deinen Glauben aufopfern. Und vielleicht befürchtest du, auch wenn du der Reifste unter uns bist, wer auch immer das sein mag, heute hier morgen, an diesem Morgen, selbst der Reifste unter uns kann sich davor ängstigen, ich habe nicht genug Wissen. Aber in diesen Worten hier aus Lukas 12 zeigt dir Jesus was. Wenn du den Gott kennst, der dich eigentlich in der Hölle zerstören müsste und der stattdessen seinen Sohn gegeben hat, damit du Leben findest, um dein heiliger himmlischer Vater zu werden. Und wenn dir Gott seinen Geist geschenkt hat, als Bestätigung, dass du zu ihm gehörst, dann, um zum Anfang zurückzukommen, dann halte zu Christus und sei ganz getrost. Dann werde zum Bekenner. Du bist ein Bekenner als Christ. Sei es auch. Dein Name bedeutet etwas. Solltest dich nicht schämen für den Namen Christ, egal wie weich gewaschen er wird in unserer Zeit und was es alles bedeutet. Du bist ein Christ genannt. Christus liegt auf dir und bekenne diese Hoffnung vor einer Welt, die sie dringend braucht. Genauso sehr, wie du sie gebraucht hast, als du fern warst von ihm. Eine Hoffnung, die absolut alles wert ist, weil sie uns alles schenkt. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir beten, dass du uns zu Bekennern machst, die sich dieser Botschaft niemals schämen, dass du uns dein Wort gibst und deinen Geist in diesen Momenten und dass wir ein Bekenntnis dafür sind, was du Großes tun kannst. In Jesu Namen. Amen.